Das Ohr am Netz, der Eco-Podcast mit Sidonie Krug und Sven Oswald.
Hallo und willkommen zurück zum Ohr am Netz. Hallo Sidonie.
Hallo Sven, hallo zusammen.
Ja, heute spannendes Thema, also gerade für jemanden wie mich. Ich bin ja so ein Gadgeteer, habe ich mich früher genannt. Wobei mittlerweile ist ja alles gar nicht mehr Gadget, sondern schon längst Alltag. Also auch das große, breite Feld Smart Home. Ich kann schon mal so viel verraten, Spoiler-Alarm, ich habe ein relativ smartes Zuhause und bin auch relativ stolz drauf und auch relativ zufrieden damit. Sidonie, wie sieht's bei dir zu Hause aus? Wie smart ist dein Zuhause?
Ja, mein Berliner Zuhause ist noch ganz unsmart sozusagen, aber dafür ist unser Ferienhäuschen sozusagen hier in Sizilien, was wir ab und zu auch vermieten, das wird tatsächlich immer smarter, weil es einfach auch praktisch ist, wenn man ja einfach von unterwegs sozusagen Gäste reinlassen kann und gucken kann, wer vor der Tür steht und so weiter.
Ja, das ist eine tolle Lösung. Wir werden über die viele weitere und ich sag mal die Trends und auch so ein bisschen die Ängste und Sorgen rund um das Thema Smart Home in dieser Ausgabe reden. Aber vorher gibt es natürlich erstmal ein paar Neuigkeiten aus der digitalen Welt.
Kurz und kompakt. Neues aus der digitalen Welt.
Ja, das Thema Datenschutz ist ja auch eins, was immer wieder auch im Zusammenhang mit Smart Home natürlich auftaucht. Die Frage, wenn alles so vernetzt ist, ob denn meine Daten da auch sicher sind. Letzte Woche hat sich tatsächlich die Datenschutzgrundverordnung zum 5. Mal gejährt, also das Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung. Und das haben wir einfach mal zum Anlass genommen, um ja, also mal ein bisschen nachzuforschen, wie weit denn so die deutsche Bevölkerung ist beim Thema Datenschutz. Und das ist eigentlich ein ganz gutes Ergebnis, was wir da bekommen haben. Es ist nämlich tatsächlich so, dass über 78% der Deutschen tatsächlich Maßnahmen regelmäßig ergreifen, um ihre persönlichen Daten im Internet zu schützen. Das ist so das Ergebnis unserer Umfrage, die wir zusammen mit CIVI gemacht haben. Zum Beispiel schränken schon über 50% die Berechtigung von Apps ein auf ihrem Handy, konfigurieren den Internetbrowser. Das machen tatsächlich schon über 40% oder schauen, dass sie ihre sozialen Medien eben bewusster nutzen. Das sind auch immerhin 35%. 28% verdecken sogar die Kamera an ihrem Laptop oder an ihrem Smartphone, um da eben zu verhindern, dass sie aus Versehen irgendwie gefilmt werden. Also das Thema scheint angekommen zu sein bei immer mehr Deutschen, dass man eben seine Daten im Netz auch schützen muss. Nur beim Thema Smart Home tun sich viele tatsächlich schwer oder da ist vielleicht dieses Bewusstsein noch nicht da. Tatsächlich sind es nur 8% der Befragten, die schon schauen, dass sie eben ihre eigenen Smart Home Geräte auch nochmal so hinsichtlich Datenschutz ein bisschen konfigurieren.
Da ist also Luft nach oben. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll, das Recht auf, vergessen werden. Wir erinnern uns dunkel, ja, da war doch mal was. Es ging also darum, dass man sich selber quasi aus dem ewig haltenden Gedächtnis des Internets herauslöschen können lassen soll. Das war jetzt, glaube ich, der achtfache Konjunktiv. Darum ging es grundsätzlich. Und jetzt gibt es auch ein aktuelles Urteil vom Bundesgerichtshof zum Recht auf vergessen werden. Das Besondere ist in dem Fall, dass die Daten, also personenbezogene Daten, gelöscht werden müssen, aber eben nur dann, wenn sie auch wirklich falsch sind und nur dann, wenn der, der diese falschen Daten gelöscht wissen will, das zum Beispiel einem Suchmaschinenbetreiber meldet, damit der dann sozusagen die Auffindbarkeit dieses Artikels aus der ganzen Nummer rausnimmt. Diese Einträge müssen aber nur dann gelöscht werden, wie gesagt, wenn sie nachweislich falsch sind. Also es ist nicht ganz so einfach, diese Inhalte da rauszubekommen. Das Gute ist aber andersrum auch, dass jetzt nicht jeder einfach alles, nur weil es ihm mal irgendwie nicht passt, irgendwie rauslöschen lassen kann, was natürlich auch wieder zu so einer Verzerrung der Newslage führen könnte, weil nur weil einer was über mich schreibt, was mir nicht passt, was aber stimmt, wäre es ja nicht gut, wenn es auf einmal im Netz nicht mehr zu finden wäre. Da geht es natürlich vor allem auch um Medienberichte, Zeitungsartikel oder eben auch Blogartikel. Also insofern ist es eine gute Sache, denke ich, und auch eine ganz praktikable Sache, weil wenn wirklich was nicht stimmt, dann kann ich das ja genau wie auch bei einem anderen Medium, bei einer Zeitung machen und sagen, Leute, ihr habt da eine Ente, da ist eine Falschmeldung, bitte löschen oder richtigstellen. Und das finde ich eigentlich ganz brauchbar, oder? Wie siehst du das, Sidonie?
Genau, man muss es halt nur beweisen.
Genau.
Ja, und unsere dritte News heute beschäftigt sich mit dem Thema digitale Verwaltung. Das ist ja auch ein Dauerbrenner hier bei uns im Podcast. Und zwar hat die Bundesregierung letzte Woche am Mittwoch, dem 24. im Kabinett ein von Bundesinnenministerin Nancy Faeser vorgelegtes Paket für die digitale Verwaltung beschlossen. Der Gesetzentwurf zur Änderung des Online-Zugangsgesetzes, das OZG 2.0, soll nun den Rahmen für die weitere Digitalisierung der Verwaltung sowie zentrale Voraussetzungen für benutzerfreundliche und vollständig digitale Verfahren schaffen. Ja, das ist auf jeden Fall höchste Zeit. Mit
und dem auch so ein bisschen ein Déjà-vu, ne?
Genau.
Also es war bei der ersten Version ja schon die Idee.
Genau, mit dem ersten OZG aus dem Jahr 2017 immerhin sollte ja bereits die Grundlage für eine digitalisierte öffentliche Verwaltung gelegt werden. Das Ziel des Gesetzes, zahlreiche Leistungen von Bund, Ländern und Kommunen bis Ende 2022 digital anzubieten, ist jedoch tatsächlich deutlich verfehlt worden. Ja, jetzt soll sich der Bund zusammen mit Ländern und Kommunen tatsächlich auf 15 besonders wichtige Leistungen fokussieren. Ich glaube, ursprünglich beim ersten OZG ging es mal um über 500 Verwaltungsdienstleistungen, die digitalisiert werden sollten. Gut, jetzt sind es nur noch 15 beziehungsweise 15 besonders wichtige. Digitale Anträge sollen dann deutschlandweit über die Bund-ID als zentrales Bürgerkonto gestellt werden. Ja, so ein zentrales Bürgerkonto soll also jede Bürgerin und jeder Bürger erhalten. Und spätestens 2024, so die Bundesinnenministerin, werden dadurch zum Beispiel dann Kfz- oder Führerscheinanmeldungen, auch sowas wie die Ummeldung, Eheschließung, eine Baugenehmigung oder auch das Elterngeld deutschlandweit digital beantragbar. Das klingt in meinen Ohren ja schon relativ gut. Also wenn dieses Ziel erreicht wird, glaube ich, wäre vielen von uns ja schon geholfen.
Ja, vor allem, also es ist ja viel besser, irgendwie sich auf 15 wirklich große, wichtige Sachen zu fokussieren und die bundesweit digital zu machen, anstatt irgendwie zig oder meinetwegen auch hunderte kleine Insellösungen in irgendwelchen einzelnen Bundesländern, Kommunen oder Gemeinden zu haben. Und ich meine, alleine dieses Bauanträge digital stellen, das wird einigen Bäumen das Leben retten, weil was da sonst an Papier zusammenkam, war ja echt mehr als beeindruckend. Also ja, gute Sache. Gucken wir mal, ob es klappt, weil auch 2024 ist ja nicht mehr so lange.
Ja,
also ich bin wirklich gespannt. Ja, unser Thema heute im Ohr am Netz ist Smart Home. Das haben wir ja eingangs schon gesagt. Und das ist auch wieder so ein Wolkenwort, so ein Buzzword. Jeder stellt sich darunter was anderes vor. Viele vergessen oder wissen gar nicht, dass sie längst Smart Home-Anwendungen nutzen, sie eben nur so nicht nennen. Und deswegen, bevor wir drüber reden, lassen wir uns mal ganz kurz ins Thema abholen.
Das Ohr am Netz. Kurz zusammengefasst.
Smart Home ist ein Oberbegriff für Geräte und Systeme in einem Gebäude, die mit dem Internet oder auch untereinander verbunden sind und so eine Gebäudeautomatisierung sowie Optimierung ermöglichen. Die einzelnen Produkte können komfortabel von einem Endgerät aus gesteuert werden. Durch die technische Vernetzung und Fernsteuerung sollen die Gebäude intelligenter, effizienter und sicherer werden. So regulieren smarte Geräte den Energieverbrauch, Sicherheitssysteme schützen das Eigenheim selbst dann, wenn niemand zu Hause ist und automatisierte Rollläden sowie Sensoren sorgen für das perfekte Raumklima. Die Produkte können so einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten, da viele der Systeme einer optimierten Energienutzung dienen. Allerdings wird dieses Potenzial von 85% der Deutschen laut Eco-Umfrage nicht ausgeschöpft, da diese keine Smart-Home-Geräte zum Energiesparen nutzen. Darüber hinaus können intelligente Technologien mehr Eigenständigkeit und Selbstbestimmtheit für bestimmte Personengruppen bedeuten. Das Stichwort ist hier Inklusion. So können ältere oder pflegebedürftige Menschen durch eine Sprachassistenz beispielsweise ihre Beleuchtung, die Raumtemperatur oder sogar ihre Kaffeemaschine bedienen. Die beliebtesten Smart-Home-Produkte befinden sich laut Eco-Umfrage im Unterhaltungsbereich. Rund ein Viertel der Befragten haben smarte Unterhaltungselektronik wie Fernseher. Knapp 14% nutzen smarte Lautsprecher. Ganze 62% haben angegeben, dass sie keine Smart-Home-Geräte nutzen oder es nicht wissen. Es gibt einige Faktoren, die Verbraucherinnen und Verbraucher verunsichern. So machen sich viele Menschen bezüglich des Datenschutzes und der Sicherheit Sorgen. Außerdem lassen sich noch nicht alle intelligenten Anwendungen von unterschiedlichen Anbietern problemlos miteinander vernetzen. Eine Normierung der Systeme und Geräte ist daher maßgeblich. Fakt ist nichtsdestotrotz, der Smart-Home-Markt entwickelt sich rasant. Der Umsatz der Branche hat sich von 2017 bis 2020 bereits verdoppelt. Die Möglichkeit, das Eigenheim zu digitalisieren und an die individuellen Bedürfnisse anzupassen, wird somit in Zukunft voraussichtlich zunehmend genutzt werden.
So, ja, Sven, du hast ja vorhin schon gesagt, du bist quasi Profi-Anwender, was Smart Home angeht. Erzähl doch mal so ein bisschen, was hast du denn da so alles?
Also, ich hole jetzt mal richtig aus, ja. Ich mache jetzt mal so einen kleinen Smart Home-Seelenstriptease. Angefangen hat alles im Jahr 2016, als wir in unser eigenes Haus gezogen sind. Da habe ich schon gesagt, wenn ich mal ein eigenes Haus habe, dann muss das smart sein, weil ich habe hier 25 Rollläden, ich habe hier überall Beleuchtung, ich habe theoretisch auch die Möglichkeit, alles digital zu steuern, wenn ich es gleich mitdenke. Und da habe ich mir ein Smart-Home-System ausgesucht, was nicht wie damals sonst üblich bedeutet, dass man sein Haus um einen Server herumbaut. Mhm. So war das damals 2016 noch, sondern was in eine bestehende Immobilie eingebaut werden kann. Und das funktioniert bei mir über den Stromkasten. Das System heißt Digitalstrom. Da sind so kleine Computer, die stecken wirklich im Sicherungskasten. Und auf einmal, weil hinter jeder Steckdose, hinter jedem Lampenauslass, hinter jedem Schalter und hinter jedem Rollladen noch so ein Minicomputer steckt, wird alles ganz dezentral. Also mein größtes Aha-Erlebnis war, ich habe neben der Eingangstür einen neuen Schalter gesetzt und der hat nur einen Draht runter zum Strom. Also einfach zum Strom. Der ist nirgendwo wirklich angeschlossen. Und auf diesen Schalter kann ich jetzt alles laden, was total cool ist. Das heißt also, es ist so ein Doppelschalter. Auf der einen Seite ist Gartentor auf und zu machen. Und auf der anderen Seite ist alle Rollläden öffnen und schließen, wenn ich das Haus verlasse. Also super praktisch. So ein bisschen wie im Hotel, weißt du? So, ich verlasse mein Zimmer und mache alles dicht. Und naja, und da drumherum habe ich noch relativ viel andere Sachen integriert. Und zwar habe ich mittlerweile einen Mähroboter, weil ich gemerkt habe, Rasenmähen ist furchtbar nervig. Es sieht mal so romantisch aus, aber es nervt wie die Sau, wenn man das jede Woche machen muss oder alle zwei Wochen. Dann habe ich gemerkt, Rasenspringen kostet auch richtig Zeit. Wenn man es nicht macht, dann ist man hier im Brandenburgischen gerne so ein bisschen wie in der Steppe. Mhm. Und wenn man es macht, dann haut man immer zu viel Wasser auf die Fläche, also lieber automatisch bewässern. Habe ich also eine automatische Bewässerungsanlage eingebaut. Dann ist es so, dass ich natürlich auch wissen will, was passiert hier im Garten. Also habe ich ein smartes Kamerasystem eingebaut, was mir Bewegungsmeldungen bringt. Und dann kriege ich also sehr schöne Tiervideos, habe ich schon in der Cloud. Ja, also Waschbären, die hier rumturnen und eine Party feiern oder auch gerne mal der ein oder andere Vogel, der an so einer Kamera vorbeifliegt. Also richtig buntes Zeug.
Also ich höre so ein bisschen raus, Sicherheit, ne, ist ein Thema und so Arbeitserleichterung im Grunde. Ne? Genau. Also so lästige Arbeiten, die man keinen Bock hat, Gartenarbeit und so, Bewässerung, Rasenmähen. Hast du denn auch so abgefahrene Sachen, so wie so einen smarten Kühlschrank, der, wenn die Milch alle ist, die Milch bestellt und so?
Nee, so einen Firlefanz habe ich nicht. Ich habe zwar einen sehr schönen Kühlschrank, einen sehr großen, den brauche ich auch. Und so, dass man, weißt du, so French Door, man macht den abends auf und
so
steht
zwei
davor und
Türen.
Denkt, meine Kühlhacienda, ja, so. Aber ich habe zum Beispiel auch keine Sprachassistenten im Haus, weil die haben bei uns zu Hause kein WAF, keinen Wife Acceptance Faktor. Meine Frau hat gesagt, nee, den Quatsch will ich hier im Haus mal gar nicht haben.
Alexa, also ist der nicht raus. Teil der Familie.
Nein, Alexa nicht. Gar keiner dieser smarten Speaker sozusagen, obwohl man darüber natürlich theoretisch noch viel mehr steuern könnte. Auch zum Beispiel, ich sag mal, diese Digitalstrom-Smart-Home-Sache. Und das wäre schon cool. Und ich habe auch eine Zeit lang ja mal ausprobiert zu sagen, hey Google oder meinetwegen Hallo Alexa, bitte die Rollläden in 20 Minuten in der oberen Etage runtermachen. Das funktioniert theoretisch alles. Man muss es halt vorher noch relativ umständlich verknüpfen. Und das ist auch so ein bisschen das. Weißt du, ich habe jetzt so viele Sachen, die mir die Arbeit erleichtern, aber siehst du im Hintergrund, da geht Google an. Also hier im Büro habe ich nämlich sowas. Danke, nein. Ich habe so viele Sachen, die mir die Arbeit erleichtern, aber die sind wieder irgendwie alles so Insellösungen. Das heißt, ich habe, glaube ich, 6 verschiedene Apps auf dem Smartphone, was total nervt. Weil wenn ich jetzt den Rasensprenger ausmachen will, ist das eine andere App als zum Beispiel die Kamera, mit der ich gucken kann, ob das Gartentor offen ist. Wenn ich das wiederum öffnen oder schließen will, gehe ich wieder in eine andere App. Und der Rasenmäher, der kommt dann noch über eine wieder andere App und sagt, ich bin irgendwo gegengefahren, bitte hilf mir. Also das ist was, wo ich sage, da würde mir ein bisschen mehr Smartness echt gut tun.
Also so eine Art wie so ein Dashboard, ne, wo du dann einfach den Überblick über alles hättest.
Wo ich auch die Kameras sehe und sehe, was der Rasenmäher gerade macht, ohne immer von App zu App zu wechseln. Also das ist so ein bisschen noch nicht smart genug in meinen Augen. Was ist das Abgefahrenste, was ich habe? Lass mich mal ganz kurz überlegen. Also die automatische Bewässerung ist schon cool, gerade wenn du nicht zu Hause bist und die programmiert hast und dann abends um 21 Uhr einen Anruf kriegst. Papa, mach den Rasensprenger aus, wir spielen noch Fußball. Das ist immer sehr schön. Was ich, wie gesagt, sehr schön finde, ist dieses automatische Rollläden auf und zu machen, was ich eben auch so programmieren kann, wenn man im Urlaub ist, dass man sagt, du, eine halbe Stunde vor Sonnenuntergang und eine Stunde nach Sonnenaufgang bitte alles auf, alles zumachen. Das ist so das, was mir wirklich dann irgendwie die ganze Sache deutlich erleichtert. Ja, und ihr macht eure Ferienwohnung, euer Ferienhaus safe, wahrscheinlich auch mit so einem Kamerasystem
und vielleicht
einem smarten Türschloss.
Und dann gibt es die App dazu und man sieht sozusagen, wer klingelt und kann dann die Tür aufmachen oder sie eben zulassen, mit demjenigen auch sprechen. Genau, das macht schon Sinn, wenn man eben so eine Wohnung auch regelmäßig vermieten möchte. Genau, auch sowas wie, dass wir die Klimaanlage steuern können. Ne? Sowas wird ja auch gerne immer mal angelassen.
Genau, oder Heizung,
so.
Ne?
Genau,
so gerne voll aufgedreht. Ja.
Genau, von Remote sozusagen steuern kann.
Ja, also Smart Home ist bei uns beiden im Leben schon mal angekommen. Es ist aber noch lange nicht bei allen angekommen. Und auch viele, die Smart Home Sachen nutzen, wissen gar nicht, dass sie es tun.
Im Gespräch.
Die Smart Home Initiative Deutschland wurde 2008 in Berlin gegründet. Einst war es eine kleine Gruppe von 7 Smart Home Aktivisten und Freunden. Mittlerweile, in den vergangenen 14 Jahren, ist es deutlich, deutlich größer geworden. Es ist der größte Smart Home Verband Deutschlands mit mehr als 100 Mitgliedern aus den Bereichen Forschung, Entwicklung, Industrie, Großhandel, Fachhandel, Handwerk, Versorgern, Wohnungs-, Sozialwirtschaft, Planern und Architekten. Also kurz gesagt, hier sind wirklich alle am Tisch, die an einen Tisch gehören, wenn man darüber nachdenkt, wie unsere Welt smarter und vernetzter werden kann. Der Auftrag der Initiative ist es, ein starkes Netzwerk zu schaffen, Inspiration, Fachexpertise und Guidance zu bieten. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass Günter Ohland sich Zeit nimmt für das Ohr am Netz. Er ist Vorstandsvorsitzender der Smart Home Initiative Deutschland und jetzt hier bei uns im Podcast. Herr Ohland, ich freue mich. Guten Tag.
Ja, guten Tag. Ich freue mich auch.
Herr Ohland, ich kann Sie ja sehen, unsere Hörerinnen und Hörer nicht. Sie haben ein ganz normales Headset auf. Das wirkt jetzt erstmal noch nicht so richtig doll Smart Home. Aber was ist denn bei Ihnen zu Hause alles smart?
Also ich habe mich seit mehr als 20 Jahren mit dem Thema Smart Home beschäftigt, habe viele Systeme ausprobiert und inzwischen ist mein Haus zu Hause wirklich smart. Es ist auch das eine oder andere dabei, wo Leute den Kopf schütteln mögen, kann ich mit leben. Wie zum Beispiel, dass mir mein Briefkasten mitteilt, wenn Post eingeworfen wurde. Das braucht nicht jeder. Ich fand es ganz spannend. Ja, also es ist gewachsen von einfachsten Dingen immer weiter bis heute. Natürlich ein Rasenroboter und ähnliche Sachen gehören also auch mit dazu. Ich kann mir das gar nicht mehr anders vorstellen.
Meiner hat sich gerade festgefahren, also wirklich kurz vor dieser Interviewaufzeichnung. Den musste ich jetzt gerade wieder in die Spur schicken. Also wenn es im Hintergrund rumpelt, dann ist er wieder irgendwo gegengefahren. Weil unter uns, für mein Gefühl, so richtig smart sind die Rasenroboter noch nicht. Aber da gibt es schon viel mehr Technologien und eben auch viel mehr Möglichkeiten. Sie haben es gerade gesagt, wir beschäftigen sich seit 20 Jahren mit dem Thema. Wo sehen Sie denn die größten Potenziale im Bereich Smart Home? Also was bringt uns als Gesellschaft, als Bürgerinnen und Bürger das Thema?
Ja, gut, dass Sie genau das ansprechen. Also bisher hat, ich sag mal, die Smart Home Branche oder die Branchen, die mit Smart Home zu tun haben, immer über Technik geredet. Aber niemand außer Techniker interessiert sich für Technik. Niemand will wissen, wie viel Bits pro Sekunde über irgendeinen Bus laufen, sondern es geht um den Nutzen. Was bringt mir Smart Home? Wo hilft es mir beim Leben, bei der Bewältigung meiner täglichen Aufgaben? Und das ist inzwischen doch mehr und mehr zum Schwerpunkt geworden. Und das ist eben sehr unterschiedlich. Was für den einen absoluter Schnickschnack ist, ist für den anderen wirklich so wichtig. Ich denke da an Senioren, bei denen viele Sachen einfach beitragen, dass sie nicht ins Heim müssen, dass sie in ihrem vertrauten Umfeld bleiben können, während das für andere Leute völliger Blödsinn ist.
Inklusion ist natürlich auch ein Riesenthema, ne? Technologie kann helfen, allen die gleichen Chancen und Möglichkeiten zu geben, also auch Menschen mit Behinderung und seien es in Anführungszeichen nur Sehbehinderung. Auch da ist Smart Home natürlich eine Riesenhilfe.
Ja, also da hat die Sprachkommandosysteme haben sehr viel gebracht. An der Stelle, zumal man auch relativ frei formulieren kann dabei. Also, dass man Kommandos lernt, das gibt es ja schon sehr viel länger. Aber wenn ich Schwierigkeiten habe, vom Sofa oder vom Sessel hochzukommen, um die drei Schritte bis zur Wand zu gehen und das Licht zu schalten oder die Heizungseinstellung zu ändern oder auch das Rollo rauf und runter zu fahren, dann ist natürlich ein Sprachsystem eine Riesenhilfe. Für den, wie ich schon sagte, für den einen ist das eigentlich völlig überflüssiger Schnickschnack, für den anderen ist es echt wichtig.
Also ganz unproblematisch sind ja Smart-Home-Geräte nicht, gerade dann, wenn ich nicht so richtig weiß, wo sie herkommen und was sie eigentlich im Hintergrund tun, wenn ich mich technisch nicht damit beschäftige. Was sind denn aktuell die Schwierigkeiten, um, ich sag mal, Smart-Home flächendeckend irgendwie in die Haushalte zu bringen?
Ja, es ist sehr viel Unwissen und Vorurteile. Also dadurch, dass wir ja jahrzehntelang falsch kommuniziert haben, nämlich Technik verkauft haben statt Nutzen, ist das bei vielen Leuten auch im Kopf als etwas ja sehr Mystisches und keiner weiß, was da passiert und da lasse ich lieber die Finger weg, bis zu, und da haben die Medien doch stark beigetragen, vielleicht noch ein bisschen auf Quote schielen, da kommt dann der Einbrecher und öffnet dann die Tür mit dem Handy, wo mir die Polizei immer wieder sagt, welch ein Unsinn, ein Einbrecher, der das könnte, müsste nicht einbrechen, der würde einen super Job bekommen. Also völlig unrealistisch oder solche Ängste, die ich dann auch höre bei meinen Vorträgen, dann in den Fragestunden hinterher. Ja, und dann kommen die Hacker und verschlüsseln meine Kaffeemaschine und so weiter. Also davor hat man Angst, obwohl das so gar nicht geht. Andererseits mit dem Passwort für WLAN oder für Internetbanking ist man dann irgendwie sehr freizügig und hat sogar den Zettel mit der PIN in der Nähe. Ich denke, da sind einfach viele Vorurteile noch da. Es ist Schnickschnack, braucht man nicht, weil man den Nutzen nicht verstanden hat oder eben auch nicht vermittelt worden ist. Und auf der anderen Seite sind Ängste da, die völlig unrealistisch sind. Und wenn man also nicht weiß, wofür und es könnte sogar irgendwie schlimm enden, ja, dann mache ich das doch nicht.
Aber dass es immer schlimm enden kann, ist ja so der Klassiker, ne? Ich meine, am Ende, egal was man googelt, am Ende ist bei mindestens einem immer schlimm geendet, seien es nur Kopfschmerzen. Ja, da ist immer mindestens einer dran gestorben am Ende. Das heißt also, ein bisschen ist das Problem auch, dass die Leute sich nicht richtig informieren oder nicht richtig informiert werden. Sie hatten ja die Medien erwähnt. Ja. Da sehe ich das Problem, als jemand, der in den Medien ja gerne über Technikthemen redet, auch die Kolleginnen und Kollegen wissen nicht genau, was die einzelnen technischen Dinge tun und können es deshalb auch oft schwer einordnen. Und wenn dann sowas passiert, wie vor einigen Jahren, dass es irgendwie mal einen größeren Hack gab auf irgendwelche smarten Glühbirnen, dann ist das natürlich erstmal Thema. Und grundsätzlich heißt es Smart Home brandgefährlich, ne? Und das ist natürlich schwierig.
Genau, also wir haben schon in der Vergangenheit überwiegend sehr aus heutiger Sicht unsichere Produkte gehabt. Wenn man in der Lage ist, einen smarten Kühlschrank zu übernehmen von irgendeinem Hersteller, dann weiß man, wie man weltweit alle diese Kühlschränke übernimmt und kann die natürlich für Botnetze nutzen und Ähnliches. Das ist natürlich schon da. Aber da haben die Hersteller eben auch gelernt und das ist nicht mehr so einfach zu machen. Und wir haben, also was Datenschutz geht, eben auch die Europäische Datenschutzgrundverordnung und die EU verschärft die Regelungen für smarte Produkte jetzt noch einmal. Das ist grundsätzlich gut, weil es dann auch dazu dient, dass der Zoll bei der Einfuhr das kontrollieren kann, ob diese Dinge erfüllt werden. Und ansonsten gibt es kein CE-Zeichen. Ohne CE-Zeichen darf ich es nicht nach Europa importieren. Das heißt, asiatische Hersteller sind dann gezwungen, die gleichen Voraussetzungen zu erfüllen, also Sicherheitsvoraussetzungen wie unsere europäischen Hersteller ja auch. Aber wir haben schon sehr gute Regelungen. Und viele deutschen und europäischen Hersteller lassen ihre Produkte regelmäßig mindestens einmal im Jahr zertifizieren und werben auch damit. Das heißt, als Kunde, der irgendetwas kauft im smarten Bereich, muss man eben nicht nur auf das Preisschild gucken, sondern auch mal auf die Verpackung, ob eben das Prüfsiegel drauf ist für Cyber Security. Und wenn dann da nicht steht 1987, sondern eben irgendwas mit 2020 oder größer, dann weiß ich, dass ich auf der sicheren Seite bin.
Also aufpassen, dass nicht einfach das Schnäppchen-Bit kippt. Das kann am Ende dann doch nach hinten losgehen, sondern da auf die entsprechenden Prüfsiegel und Zertifikate achten. Das ist schon mal gut für alle, die einsteigen wollen ins Smart Home Business. Sie sind jetzt, Herr Ohland, mit Verlaub ein alter Hase in Sachen Smart Home. Wohin geht die Reise? Worauf freuen Sie sich, ich sag mal, in den nächsten 10 Jahren ganz besonders als Smart Home-Enthusiast? Was fehlt Ihnen noch in Ihrem Konglomerat von, ich sag mal, wahrscheinlich smarten Türschlössern und Rasenmäherrobotern?
Ja, vielleicht, dass der Rasenmäherroboter noch ein bisschen cleverer wird. Ja.
Das wäre schön.
Aber es ist ja nicht so, dass jedes Gerät im Smart Home mit jedem Gerät kommunizieren muss. Mit wem soll sich der Rasenroboter abstimmen?
Mit der Bewässerung. Das wäre schlau, dass er nicht immer durch den Regen fährt.
Ja, weil er dann sagt, oh, es regnet und ich fahre wieder zurück. Ja, und in seine Garage, weil er bei Regen soll er ja eben nicht mähen. Also,
so schlau ist meiner, glaube ich.
Ja, aber die meisten haben so einen Regensensor dran. Das ist bei den Staubsaugrobotern schon wieder eine andere Sache. Also wenn die zum Beispiel über die Bewegungsmelder wissen, es ist niemand mehr zu Hause, dann ist der richtige Zeitpunkt loszulegen. Der muss ja nicht einem zwischen den Beinen rumfahren und dann stundenlang anschließend in seiner Garage zum Laden stehen, sondern er kann ja genau dann fahren, wenn er freie Bahn hat. Das heißt, da müssen sich schon mehrere Systeme aufeinander abstimmen. Und ich denke mal, da wird noch eine ganze Menge passieren, dass man solche Szenarien erkennt, die sinnvoll sind und sie dann auch macht. Und ich denke, da hat gerade die Energieproblematik doch eine Menge zu beigetragen, dass man darüber jetzt anders nachdenkt. Denn ich sage mal, jede Kilowattstunde, die ich nicht brauche, die muss auch nicht erzeugt werden. Also wenn man dann zum Beispiel ein Fensterkontakt hat, der dann feststellt, das Fenster ist nicht verschlossen, dann sollte in dem Raum auch die Heizung nicht jetzt versuchen, wieder die Wunschtemperatur herzustellen und damit nämlich zum Fenster hinaus heizen. Also einmal sagt die Wissenschaft und zweitens gibt es da sehr gute Praxisbeispiele. Also 20% kann man immer schaffen, 30% ist so das Mittelmaß, was erreicht wird. Und es gibt auch genügend Anwendungsfälle, wo deutlich mehr noch erreicht worden ist. Also eingesparte Gas oder Strom, je nach Heizungstyp. Und das muss man einfach heute nutzen. Mit welchen anderen Maßnahmen will ich 20-30% Energie einsparen? Ohne Komforteinbußen. Ja, also die Heizung,
das ist der Punkt,
ne? Heizung kann abstellen, ja, kann jeder, ne? Und im Dunkeln sitzen, aber ohne Komforteinbußen.
Die Zukunft des Smart Home liegt interessanterweise darin, smart mit Energie umzugehen und uns sozusagen Komfort zu erhalten und trotzdem uns zu helfen, viel Energie, Heizenergie oder auch einfach Strom zu sparen. Und es geht gar nicht mehr darum, noch besonders andere niftige Geräte einzubinden, sondern die, die schon da sind, sinnvoll miteinander zu vernetzen. Vielen, vielen Dank an Günther Oland, den Vorstandsvorsitzenden der Smart Home Initiative Deutschland. Es war mir eine Wonne und ich freue mich auch auf schlauere Rasenmäherroboter. Vielen Dank.
Danke auch.
Ja, Sven, wenn du so komplett vernetzt bist, also dass dein Haus sozusagen so komplett vernetzt ist schon, hast du da nicht auch manchmal Angst, dass dir das irgendjemand hackt oder so?
Also ehrlich gesagt, ein mulmiges Gefühl habe ich bei so sicherheitsrelevanten Sachen. Also ich hätte das zum Beispiel bei einem smarten Türschloss, witzigerweise. Das habe ich nicht. Ich habe zwar ein smartes Gartentor, wo ich sage, okay, wenn das aufgeht, dann kann er in den Garten, aber er kommt nicht ins Haus rein. Das heißt, für mich gibt es da so eine unsichtbare Barriere zu sagen, okay, Türschloss ist nicht smart, auch wenn sowas, also gerade Türschlösser besonders sicher sind und auch das wahrscheinlich am meisten Sinn machen würde, wenn man mal ein Kind, einen Verwandten oder so reinlassen wollen würde ins Haus. Aber da hört bei mir der Spaß auf. Ansonsten ist es so, ich achte halt bei den Geräten, die ich kaufe, immer so ein bisschen darauf, wo die herkommen und auch was die im schlimmsten Fall machen könnten. Es gibt ja verschiedene Fälle, wo dann irgendwelche Smart-Home-Geräte unsichtbarerweise unbemerkt Teil eines Botnetzes wurden. Das will ich natürlich auch nicht, aber vor allem möchte ich eben auch nicht, dass Leute bei mir ins Haus oder in den Garten gucken, wenn sie es nicht sollen. Das heißt, ich kümmere mich dann zumindest schon um sichere Passwörter, ja, das ist ja auch immer ganz wichtig, weil ein Smart-Home-Gerät kann noch so sicher sein, nur wenn man selber sich nicht damit beschäftigt, was ja zum Glück die meisten Deutschen tun, ne, haben wir ja gehört, dann kann es eben schwierig werden. Also da muss man auf jeden Fall ein bisschen aufpassen, aber ich habe jetzt kein mulmiges oder schlechtes Gefühl. Also das nicht, ich fühle mich damit ganz wohl und ganz sicher und ehrlich gesagt, wie gesagt, seit 2016, bisher hat noch niemand illegalerweise hier bei mir ein Licht an oder aus oder einen Rollladen auf oder zugemacht.
Das klingt gut. Naja, wie Verbraucherinnen und Verbraucher sich bestmöglich und vor allem sicher vor Sicherheitsattacken in ihrem Smart-Home-System schützen können, darüber hast du ja mit Olaf Pursche gesprochen von AVTest.
Eco-Expertise. Stimmen aus dem Verband.
Olaf Pursche ist Head of Communications bei der Swiss IT Security Group und er ist Chief Communication Officer beim AV-Test Institute in Deutschland und er ist jetzt Teil des Podcasts Ohr am Netz. Hallo Herr Pursche, schön, dass Sie dabei sind.
Hallo, was voll, vielen Dank.
Wir kümmern uns ja in der gesamten Folge heute so ein bisschen um Smart Home. Können Sie sich noch erinnern, was war das erste Smart Home Gerät, was Sie privat angeschafft haben und wie lange ist das ungefähr her?
Ja, tatsächlich ist das schon eine ganze Zeit her und ich wusste gar nicht, dass ein Smart Home Gerät ist. Das wird wahrscheinlich vielen Leuten so gehen. Es war nämlich ein Fernseher mit einer Kamera und einer Online-Verbindung. Und ich glaube, dass viele darüber tatsächlich überhaupt gar nicht Bescheid wissen, ja, dass sie ein Smart Home Gerät haben, ohne dass sie es vielleicht nutzen. Aber vielen Wohnzimmern hängt es und es ist tatsächlich relativ schwierig, überhaupt noch solche Geräte ohne Chaos.
Das ist wohl wahr. Mittlerweile tummelt sich so viel auf diesem Smart Home und überhaupt im Internet of Things Markt. Da ist auch viel Zeug dabei, was man sich lieber nicht in die Bude holen soll. Dankenswerterweise vergibt ja das AV-Test-Institut seit 2015 schon ein Zertifikat für IoT-Geräte. Geprüfte Geräte tragen nach Testung den Schriftzug geprüftes Smart Home bzw. geprüftes IoT-Produkt. Welche Kriterien überprüfen Sie denn bei den Smart Home-Systemen und IoT-Geräten? Wie funktioniert das Verfahren? Weil natürlich ist die Suche nach Sicherheitslücken extrem wichtig, ne?
Absolut. Es ist so, wir überprüfen in unterschiedlichen Schritten. Zuallererst überprüfen wir erstmal die Gerätesicherheit. Das heißt, wir gucken, gibt es Sicherheitslücken, die bekannt sind. Und anhand derer checken wir dann ab, sind die dicht in einem Gerät. Das können zum Beispiel ungeschützte Ports sein bei einem Gerät. Das können aber auch Hardware- und Funkschnittstellen sein, die ohne Überwachung sind oder die eventuell auch gar nicht notwendig sind. Manche Geräte haben zum Beispiel ein Mikro, brauchen aber eigentlich gar keins, trotzdem angeschaltet. Natürlich, solche Sachen fallen eigentlich erst auf, wenn man die ganzen Dinge auseinanderbastelt. Das machen wir auch. Insofern wird das bei uns im Labor wirklich tatsächlich auseinandergefriemelt alles, dann eben auch wieder zusammengesetzt und angeguckt vorher. Wir gucken aber eben auch zum Beispiel, wie ist die Softwareseite. Was für Software läuft auf den Geräten, ist die tatsächlich auch so sicher, wie wir es erwarten? Gibt es zum Beispiel sichere Verschlüsselungs- und Authentifizierungsverfahren? Kann ich mich da sinnvoll und ordentlich anmelden? Gibt es eine Update-Funktion? Ne? Wir haben ja unterschiedliche Schadprogramme, die durchaus auch auf IoT-Geräte zielen, ne? Weil die anders als ein Virenscanner zum Beispiel in der Regel über keinen Antivirenschutz verfügen. Und dann gucken wir uns noch an, wie ist die Datenkommunikation? Häufig sind ja gerade Smart-Home-Produkte geschaltet zwischen dem Gerät, einer App und dann auch noch einer Cloud-Anwendung. Das heißt, wir gucken ganz genau hin, wird hier Daten sicher, das heißt verschlüsselt übertragen, welcher Verschlüsselungsstandard ist implementiert, das gucken wir uns an. Und dann gucken wir uns die App auch noch selber an und gucken, ist manipulationssicher, also ist die gegen Angriffe von außen geschützt, auch gegen Reverse Engineering, also können da andere Leute den Code drin friemeln und können so eventuell an Daten kommen. Aber auch, und das ist dann ein weiterer Punkt, ja, wie ist denn der Cloud-Dienst von dieser App beschaffen? Ne, werden da Daten sinnvoll abgespeichert und auch so, dass sie nicht für jeden erreichbar sind? Auch das ist häufig ein Problem. Und zu guter Letzt, und das war am Anfang unserer Tests tatsächlich erst noch so ein, ja, so ein Nice-to-Have-Test, mittlerweile ist das schon fast ein Hauptpunkt, kümmern wir uns um die Datensicherheit. Nun, wer bekommt die Daten eigentlich, die ich mit einem Smart-Home-Produkt erzeuge? Gerade bei so E-Health-Produkten, ne, mit so einem Fitness-Tracker, den ich um den Arm habe, und der halt sagt, Mensch, Bursche, bist in der Pandemie auch nicht dünner geworden oder leichter, ne, und dein Blutdruck ist jenseits von Blut und Böse, das will man vielleicht nicht beim Arbeitgeber, beim Krankenversicherer oder sonst wo wissen. Also insofern, auch solche Sachen sind natürlich relevant. Und erst wenn man diese Sachen durchlaufen hat, gibt es von uns ein entsprechendes Prüfzertifikat.
Herr Porsche, wie viel Prozent der von Ihnen getesteten Produkte kriegen denn so ein Siegel aktuell? Also es klingt erstmal so, als wären das echte Hürden, gerade für billige China-Produkte, um es mal ganz platt zu sagen.
Ist absolut korrekt. Bei uns ist es so, dass die meisten Anbieter, die wir überprüfen, die kommen selber auf uns zu.
Super.
Und sagen, ja, ich möchte gerne ein Produkt entwickeln. Das ist eigentlich der Idealfall. Oder ich habe ein Produkt entwickelt. Prüft es bitte mal durch. Und gerade bei Datenschutz, also die Nutzer achten immer mehr darauf, dass ihre Daten wirklich auch sicher sind. Und dementsprechend führen wir vor Verkauf eines Produkts entsprechende Audits durch. Wir haben eine ganze Menge Hersteller, die können wir bei uns auf der Internetseite auch kostenlos abrufen auf www.av-test.de. Und wir haben noch einen Blog, iot-tests.org. Auch da kriegen Sie die Informationen, welche Geräte von uns überprüft worden sind. Wir sind natürlich nicht nur nett, sondern wir machen natürlich auch Tests von China-Kram, wie Sie es genannt haben, und gucken uns dann Sachen an, um eben auch zu sehen, wo liegt überhaupt der Hase im Pfeffer, wo sind jetzt neue Sicherheitslücken, die wir so eventuell noch gar nicht auf dem Zettel hatten, und um da eben auch mit dem Stand der Technik mitzugehen. Und da kann man ganz gruselige Geschichten.
Das ist, ich will ja gar nicht schwarz malen, aber her mit den gruseligen Geschichten. Vielleicht mal so ein abschreckendes Beispiel. Wir kennen ja alle von vor ein paar Jahren die Glühbirnen, die irgendwie benutzt wurden, um Teil eines Botnetzes zu werden, ohne dass wir es selber gemerkt haben.
Ja, wir haben zum Beispiel, also das hat sich mir auch so noch nicht erklärt, warum jetzt jeder Schrott, ehrlich gesagt, auch unbedingt eine Internetverbindung haben muss. Nehmen wir zum Beispiel mal Kinderspielzeug. Da hatten wir ein sogenanntes Cloudpad zum Beispiel. Das ist dann nach unserem Test auch bei Amazon und aus allen möglichen Läden verschwunden. Und da war es möglich, ohne große Verschlüsselung eine Kommunikation über das Handy mit diesem Cloudpad, mit diesem netten Tierchen, Einhorn, Katze, was es da alles gab, irgendwie herzustellen. Ja, das ist eigentlich eine tolle Idee, weil dann kann man ein Kind im Kinderzimmer, kann sich unterhalten mit einem Vater, der auswärts arbeitet, oder einer Mutter. Und das Doofe war nur, wir haben über 2,5 Millionen Gespräche zwischen Eltern und ihren Kindern unverschlüsselt auf der Webplattform gefunden. Zudem bestand auch noch die Möglichkeit, dem Kind wirklich auch Informationen zu geben, also so anzurufen und diesen Gesprächskanal zu kapern.
Oh mein Gott, okay, also da war der Spion im Kinderzimmer mit dabei. Ne? Das war natürlich Tür und Tor offen für alle mit pädophilen Hintergedanken oder anderen schlimmen Ideen. Also gut, insofern hat der Test da gut funktioniert und ich finde, das ist ein abschreckendes Beispiel, bevor man sich irgendein IoT- oder Smart-Home-Produkt nach Hause holt, vielleicht noch mal zu gucken, wie sicher das Ganze ist. Aber jetzt habe ich mit Ihnen, Herr Porsche, Sie haben ja schon gesagt, schon ewig her, dass Sie sich Ihr erstes Produkt angeschafft haben. Seit 2015 testen Sie. Sie haben ja einen guten Überblick. Was sind denn so aus Ihrer Sicht aktuell die Smart-Home-Trends?
Ja, da gibt es eine ganze Menge, die auch wirklich spannend sind. Also das Erste, was man sehen kann, ist eine steigende Kompatibilität.
Endlich.
Endlich, korrekt. Ja, zum Beispiel sowas wie ein Meta-Funkstandard und andere Geschichten, die wurden ja schon im November letzten Jahres eingeführt, aber da gab es quasi noch keine Produkte, die die genutzt haben. Das zieht jetzt 2023 langsam an. Das ist schon mal eine ganz gute Entwicklung. Eine weitere, die wir sehen, ist der KI-Einsatz bei Produkten. Also das ist gut möglich, dass viele Produkte vielleicht irgendwann, wenn ich nicht mehr reagiere, so wie so ein Fernseher, das ich irgendwann selbst abschalte, vielleicht auch einfach gucken, wie sind die Umweltdaten, wie hoch ist die Temperatur, na, und solche Messdaten dann einfach heranziehen, um zu gucken, muss ich jetzt überhaupt an sein. Ne? Und das kann natürlich beim Stromsparen helfen, kann natürlich aber auch deutlich das Leben erleichtern, weil ich muss jetzt nicht mehr über die App ständig irgendwelche Informationen geben oder irgendeinen Fehler auslösen, sondern das macht das Gerät eventuell durch so einen Einsatz von selber. Problematisch dabei ist natürlich, dass wir hier wieder eine Schnittstelle zu einem einem Datenlager öffnen müssen. Ne? Und was ich persönlich, ich bin ja nun auch so ein bisschen so ein Nerd in dem Bereich und meine Frau leidet da manchmal drunter, weil ich muss halt alles irgendwie erstmal ausprobieren, was es so auf dem Markt gibt. Und deswegen habe ich natürlich auch ein Balkonkraftwerk und was es da ganz sicher geben wird, das ist Smart Metering. Das heißt also sogenannte intelligente Strommesser, die mir natürlich helfen können, bestimmte Kosten auch zu senken, indem ich sie ganz anders in den Blick nehmen kann. Und natürlich eine tolle Entwicklung, dass man jetzt eben bis zu einer bestimmten Wattleistung eben seinen eigenen Strom erzeugen kann, um solche Produkte eben auch nutzen zu können.
Ja, und wenn es richtig smart ist, laden angeschlossene Produkte erst dann, wenn richtig Sonne ballert und das Balkonkraftwerk in der prallen Sonne ist, dann gibt es Strom so richtig für Umme. Das ist also schon eine Ihrer Lieblingsanwendungen. Was sind denn vielleicht noch so die Highlights, die Sie persönlich im Alltag nutzen, wo es vielleicht auch einen WAF für gibt, einen Wife Acceptance Faktor, so nenne ich das liebevoll zu Hause. Ah, und ganz kurz, der Hund im Hintergrund ist schon noch echt. Das ist kein Smart-Home-Gerät, oder?
Der ist tatsächlich echt. Es sind sogar zwei. Und das ist natürlich die beste Wachanlage.
Das stimmt.
Ja, außer gebe ich dir ganz offen zu. Also ich bin ja auch ein Spielkind. Ne? Das bedeutet, alles, was, sag ich mal, mir, und faul bin ich auch noch, alles, was mir das Leben erleichtert, ne? Ob das jetzt ein Rasenmäher ist, der meinen Job macht, oder ein Staubsaugroboter, aber auch diese ganzen Lampensets, da bin ich ein großer Fan von. Und ja, letztendlich auch so ein paar Fitnessgeschichten, allerdings die dann echt überprüft, weil da möchte ich meine Daten tatsächlich nicht irgendwie in fremden Händen.
Sie haben es schon gesagt, ein großer Trend auf dem Smart-Home-Markt ist Kompatibilität. Und ich sagte gleich endlich, weil bis vor wenigen Jahren hat wirklich jeder noch sein eigenes Süppchen gekocht, wie das so die Hersteller brauner Ware von Fernseher und Co. auch immer gewohnt waren. Das funktioniert natürlich nicht zu Hause. Jetzt geht der Trend also in eine sehr, sehr gute Richtung. Wie wichtig ist denn eine Normierung dabei, zu sagen, hey, wir wollen, dass die Heime immer smarter werden und die smarten Anwendungen sich auch gegenseitig noch smarter machen, indem sie sich mit Informationen versorgen?
Also eine Normierung ist allein schon deswegen wichtig, weil es den Nutzer schützen muss. Das ist unsere ganz, ganz klare Forderung in dem Fall. Und zwar das eine ist natürlich, wie Sie ja auch sagen, eine Anwenderfreundlichkeit einfach zu erhöhen, dass ich halt nicht mehr für jeden Kram eine eigene App haben muss, sondern dass die wirklich interoperabel sind, ist natürlich wünschenswert. Wir gucken bei der Normierung im Wesentlichen überhaupt erstmal auf den rechtlichen Faktor. Das bedeutet, also wir wollen, dass das Nutzerrisiko begrenzt wird, wenn ich mich schon für Smart-Home-Produkte entscheide, dass der Datenschutz da ist und dass es eine Rechtssicherheit für Nutzer gibt. Das heißt zum Beispiel auch ein Recht auf Reparatur. Ja, wenn mal was kaputt geht, nicht, dass ich dann da auf dem Schrott sitzen bleibe, sondern dass es eben auch die Möglichkeit gibt und dass idealerweise nur noch Geräte auf den Markt kommen, die eine gewisse Reparaturpflichtleistung erfüllen. Genauso wünschen wir uns ein Recht auf Offline-Nutzung. Wie ich vorhin schon sagte, nicht alles muss immer unbedingt ins Netz gesteckt werden. Und eben auch die Sicherheit, also Security by Design, unterstützen wir sehr, dass Hersteller von vornherein sich Gedanken machen, welche Daten brauche ich überhaupt, damit das Gerät läuft und eben auch nicht mehr Daten erheben. Das wäre absolut hilfreich, auch im Bereich Datenschutz. Und ja, dann vielleicht auch, wo wir immer mehr zu Produkten kommen, die halt auch über Kameras funktionieren und mal ausschützen sollen oder über Türschlösser. Was passiert denn im Schadensfall? Also auch das muss geklärt sein. Wir haben also zum Beispiel Tests von sehr, sehr guten Türschlössern, die wir auch wirklich absolut empfehlen können. Wir haben aber auch welche gesehen, die hat meine 14-jährige Tochter zugegeben unter meiner Anleitung geknackt. Aber also wenn ich das kann und Sie, dann kann es eigentlich so jeder zwei.
Also, ihr Lieben da draußen, Normierung ist wichtig. Es werden neue Siegel gebraucht. Auf jeden Fall gibt es aber welche, auf die man achten darf, nämlich geprüftes Smart-Home-Produkt beziehungsweise geprüftes IoT-Produkt von AV-Test. Wenn das draufklebt, dann haben Olaf Porsche und seine Leute das Ding auseinandergebaut, vielleicht auch wieder zusammengebaut, aber auf jeden Fall auf Herz und Nieren getestet. Vielen, vielen Dank, Herr Porsche, für Ihre Zeit. Den zwei Titeln würde ich jetzt noch professionelles Spielkind hinzufügen und das ist wahrscheinlich der beste Titel von allen. Vielen Dank.
Auswahl, das ist absolut akzeptiert. Vielen Dank für die Einladung.
So, also Smart Home geht. Trend ist Interoperabilität, fieses Wort, oder Kompatibilität. Das heißt also, alles wird da auch noch vernetzter untereinander und einfacher werden. Was wären denn deine Wünsche, Sidonie, an die Zukunft des Smart Home? Also was muss denn passieren, damit auch dein Berliner Zuhause smart wird?
Naja, das habe ich ja auch nur so ein bisschen halb in der Hand, ne? Weil solange man noch zur Miete wohnt, kann man da ja auch nur begrenzt sozusagen sich irgendwie ausstatten, ne?
Also sowas wie, ich sag mal, so ein smarter Hausroboter, der dir einen Kaffee kocht, aber auch die Geschirrspülmaschine einräumt. Das wäre doch ein gutes Smart-Home-Tool, wo man sagt, jetzt ist mein Zuhause wirklich smart, ne? Weil jetzt kann er Sachen mir richtig abnehmen, die total nerven. Aber ich glaube, davon sind wir noch sehr weit entfernt.
Ja, ist ja auch immer die Frage, ob man so einen Roboter dann zu Hause rumlaufen haben will.
Ja, und vor allem, ob der dann überhaupt schon laufen kann oder dämlich rollt und an jeder Schwelle hängen bleibt. Also das, ich sag mal, Robotik zu Hause, das ist noch sehr, sehr lange hin. Aber hast du zu Hause Sprachassistenten im Einsatz, die dir Musik machen oder Rezepte vorsagen? Hast du auch so ein komisches Bauchgefühl
dabei? Ja, ich mag das auch nicht. Ich finde das auch irgendwie gruselig. Vor allem, weil die ja auch dann häufig mal so anspringen, wenn man sie eigentlich gar nicht haben wollte oder angesprochen hat. Und ja.
Weißt du, woher das kommt? Also da gab es mal eine Studie dazu, ganz witzig. Ich finde es ja auch spooky, aber ich muss mich dann immer darauf besinnen, dass natürlich diese Sprachassistenten gar nicht auf Worte hören, sondern Worte quasi in Laute zerhacken und dass diese Laute manchmal in Frequenzen sind, die wir gar nicht so richtig mitkriegen und in Kombinationen, die uns nicht einleuchten und für das Gerät es dann aber so einen Befehl ergibt, wobei das passiert seltener. Ne? Also von Jahr zu Jahr passiert das immer seltener, aber ich sag mal, ein vorbeifahrendes Auto in Verbindung mit dem Blätterrauschen draußen und vielleicht einem komischen Vogelzwitschern und einem Klopfen drin, weil man eine Tasse abstellt, kann zusammengebaut auch so ein Hey Google ergeben. Also zumindest theoretisch für die Technologie, also für die KI, die noch nicht so richtig intelligent ist. Aber spooky ist es. Ja, ich hätte das integriert, aber wie gesagt, bei meiner Frau komme ich damit nicht durch. Was soll's? Ne? Und im Hintergrund redet hier im Büro, hier darf ich es ja, mein Google auch schon wieder mit mir. Naja, also was ich mir wünsche, ist wirklich einfach nur, wie du es gesagt hast, ein Dashboard, wo ich ganz einfach alle Smart-Home-Lösungen integrieren kann, ohne großen Aufwand, ganz egal von welchem Hersteller. Und da würde ich mich sehr freuen, wenn man da so eine Art Norm hat, von der man dann weiß, okay, wenn es das kann, dann passt es zusammen und dann hast du damit keinen Stress.
Ja, mal sehen. Wir werden das Thema weiter beobachten und wenn sich da was tut und wenn der alles könnende Hausroboter Wirklichkeit wird, dann laden wir uns den auch in unseren Podcast ein.
Das finde ich gut. Der kann dann nämlich bestimmt auch reden und so von seinem stressigen Alltag erzählen. Hauptsache, der lässt dann keine Interna raus. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß mit euren Smart Home Anwendungen. Wie gesagt, Links, die interessant sind, haben wir nochmal in die Shownotes gepackt, haben wir ja schon erwähnt und wir hören uns einfach bei der nächsten Folge wieder. Bis dann.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Sven.
Das Ohr am Netz, der Podcast des ECO, Verband der Internetwirtschaft.